Podcast-Folge, wo wir euch immer rund um den Blog informieren. Heute geht es um ein Thema, was wie kein anderes in den letzten Monaten so heiß in der Kryptowelt diskutiert wurde, der Ethereum-Merge.
An diesem Thema scheiden sich wirklich die Kryptogeister und es geht natürlich, wie das letzte Mal bereits angekündigt, um den ETH-Merge. Das ist übrigens eine Spezialfolge, die wir ausnahmsweise mal außerordentlich lancieren.
Das Thema ist sehr wichtig. Sag doch mal, was ist denn der Ethereum-Merge überhaupt?
Es geht kurzum die Fusion des ETH-Hauptnetzes, dem sogenannten ETH-Mainnet, mit der Beacon-Chain. Das ETH Mainnet beruht auf dem Proof-of-Work-Mechanismus, das wir schon von Bitcoin kennen, und Ethereum beruht auch darauf. Und auf dem ETH Mainnet werden bis heute alle ETH-Transaktionen und Smart Contracts abgewickelt. Mit der Beacon Chain, die getrennt vom Mainnet existiert, wurde Proof-of-Stake in das Ethereum-Ökosystem eingeführt.
Seit wann gibt es jetzt schon die Beacon Chain und was ist das genau?
Die Beacon Chain gibt es schon seit Dezember 2020. Existiert, wie gesagt, aber bis zum heutigen Tage vollkommen getrennt vom Ethereum Mainnet, welches wir derzeit für Ethereum-Transaktionen nutzen. Also wir sind eigentlich mehrheitlich auf dem Mainnet. Die Beacon Chain kann selbst weder Nutzerkonten noch Smart Contracts verarbeiten. Das macht alles das ETH Mainnet. Die Beacon Chain ist lediglich ein Kassenbuch, das das Netzwerk der Staker verwaltet und koordiniert. Letztlich werden jedoch bis Ende September und das hoffentlich beide miteinander verbunden sein. Der Plan ist, das aktuelle Mainnet mit dem Proof-of-Stake-System der Beacon Chain zu verschmelzen, das dann von der Beacon Chain kontrolliert und koordiniert wird. Nach der Fusion ist, wenn alles wie geplant abläuft, das neue ETH Mainnet vollständig auf Proof-of-Stake umgestellt.
Okay, die Beacon Chain kann jetzt vor dem Merge noch nicht so viel, aber ich konnte das schon lange vorher über das Ethereum 2.0 Staking via Binance zum Beispiel in die Beacon Chain investieren?
Das ist so. Fast alle Nutzer, die ich kenne, haben Ethereum auf der Beacon Chain bereits gestaked, denn es war Ethereum-Anlegern, wie du sagst, dank der Beacon Chain schon lange bevor es einen Merge-Startup überhaupt gab, möglich zu staken. Also man konnte ETH staken und dadurch sogar passiv Geld verdienen.
Wie viel Ethereum ist denn eigentlich bereits gestaked?
Laut dem Beacon Chain Explorer, und das kann jeder auch im Internet aufrufen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es 13.482.511 ETH auf der Beacon Chain. Das entspricht ungefähr 21 Milliarden Dollar. Das ist schon ganz schön viel.
Das ist sehr viel.
Gemessen am gestakten Kapital ist Ethereum schon heute die bedeutendste Proof-of-Stake-Blockchain. Und das sogar noch vor Solana und Cardano. Und Solana und Cardano sind ja schon Proof-of-Stake-Blockchains seit ihrer Geburt. Also sie haben nicht irgendeinen Wechsel gemacht, das war schon immer auf Proof-of-Stake.
Hat irgendeine Blockchain oder Kryptowährung schon mal den Konsensmechanismus auf so eine Art und Weise geändert? Ich meine, gab es schon vorher mal einen Proof-of-Work-Blockchain, die jetzt eine Proof-of-Stake-Blockchain ist?
Nein. Angedacht haben es viele andere Projekte, wie zum Beispiel Zcash oder Dogecoin, aber noch keiner hat die Umstellung des Konsensmechanismus vollzogen. Also die Umstellung, auf welche Art und Weise man Transaktionen validiert und sichert. Es gab vielleicht mal ein paar kleinere und eher unbekannte Projekte, die hier experimentiert haben, aber es gab bis jetzt niemals und wirklich niemals eine Umstellung in der Größenordnung. Und keine der bekannten Kryptowährungen hat bis jetzt je diesen Konsensmechanismus geändert.
Die Umstellung ist schon eine große technische Herausforderung.
Der ETH Merge ist das größte Krypto-Event dieses Jahr und wirklich ein sehr anspruchsvoller Software-Change.
Tada! Warum nimmt die Ethereum-Plattform solche Strapazen auf sich?
Die Hauptgründe sind zum einen die Reduzierung des hohen Energieverbrauchs, das mit dem Proof-of-Work-ETH-Mining einhergeht. Also Proof-of-Work ist generell sehr energieintensiv und eines der großen Nachteile von Proof-of-Work. Und der andere Grund ist, eine bessere Grundlage für die Skalierbarkeit zu schaffen. Lass mich nochmal schnell was zum Thema Energieverbrauch sagen. ETH Mining braucht heute ungefähr so viel Energie wie die Niederlande. Also das ganze Land.
Ja, ich hab's verstanden.
Und nach dem Merge braucht ETH nur noch ungefähr so viel Energie wie eine Kleinstadt in den Niederlanden. Also der Energieverbrauch reduziert sich um etwa 99,95%. Und der Punkt ist vielen zukünftigen Investoren sehr wichtig, weil Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck heutzutage einfach ein sehr großes Thema ist. Das andere Thema ist die Skalierbarkeit. Proof of Work zu skalieren ist unheimlich schwierig und mit Proof of Stake hat man eine viel bessere Grundlage, zukünftig überhaupt zu skalieren. Und die Ethereum-Entwickler hatten von Beginn an die Skalierung des Netzwerkes eingeplant, weil das Netzwerk wächst und wächst. Du hörst auch immer wieder von Network Congestion oder von Transaktionsverzögerung. Und dazu wird dann in Zukunft das sogenannte Sharding eingeführt. Sharding heißt sowas wie Splitterung oder Aufsplitterung. Das wird die Überlastung des Netzwerks verringern und die Transaktionen pro Sekunde erhöhen, indem neue parallele Ketten, die sogenannten Shards, geschaffen werden. Der ETH-Merge schafft genau diese Voraussetzung für eine zukünftige Skalierung durch Sharding. Es sei aber hier noch angemerkt, dass viele Nutzer die Erwartung hatten, dass Ethereum automatisch mit dem Merge sofort viel besser skaliert. Das ist aber nicht so. Der Merge schafft nur die Voraussetzung für die zukünftige Skalierung durch weitere Software-Upgrades, nachdem der Merge vollzogen ist. Also die Skalierung wird dann wirklich erst nach dem Merge in Angriff genommen, aber kann auch in Angriff genommen werden.
Darüber habe ich auch kürzlich etwas gelesen und dann waren viele Investoren wieder verunsichert und das hat den Preis von Ethereum unter Druck gesetzt. Gut, jetzt habe ich verstanden, was der Ethereum Merge ist, aber wenn die Umstellung so kompliziert ist, gibt es da nicht auch viele Risiken?
Klar, es gibt sogar einige Risiken und das muss man auch ehrlich sagen. Risiko Nummer eins, was ich sehe: ETH-Miner haben nach dem Merge keinen Job mehr.
Ups.
Die sind arbeitslos. Weil ETH dann einen anderen ETH-Konsensmechanismus, der auf Proof of Stake basiert, verwendet und das braucht kein Mining. Hier können im letzten Moment Miner versuchen, eine Abspaltung von ETH zu forcieren, um noch eine Proof of Work-Version von ETH am Leben zu halten. Also damit sie selber im Geschäft bleiben und ETH noch minen können, werden sie einfach versuchen, aus dem Mainnet abzuspalten. Und seine Abspaltung wäre meiner Meinung nach nicht so gut. Man erinnere sich, Ethereum ist 2016 schon mal gespalten worden und zwar die Originalversion von ETH ist ETC, ist der Ethereum Classic. Meine Hoffnung ist ja, und das ist auch die Hoffnung der, sage ich mal, weitreichenden Community, dass sich die Miner mit Ethereum Classic Mining zufrieden geben. Ethereum Classic basiert auf dem Proof-of-Work-Prinzip, genauso wie Ethereum heute. Und bei Ethereum Classic wird das auch so bleiben. Und da können die Leute dann bei Ethereum Classic, also ETC, schürfen, solange sie wollen und so viel sie wollen.
Gibt es noch andere Risiken?
Während des Merges ist das Ethereum-Netzwerk angreifbar oder angreifbar ist nicht wirklich das richtige Wort. Ich überlege, vielleicht verletzlich. Und eventuelle Schwachstellen könnten sich Hacker zunutze machen. Das kann durchaus passieren. Und es braucht nicht mal einen Hackerangriff, weil durch die Fusion, also durch den Merge, könnten sich auch Fehler einschleichen, ja, wie bei jedem Software-Change. Und dann zum Beispiel eine Neuordnung der Blöcke verursachen oder eine Verdopplung der Blöcke verursachen. Oder Transaktionen werden dann falsch verarbeitet von Ethereum. Da kann alles Mögliche passieren.
Und was würde passieren, wenn es solche Bugs gibt?
Also sollten Bugs auftreten, dann müssen die natürlich so schnell wie möglich behoben werden. Und wenn sie nicht behoben werden können, dann kann sowohl ein erfolgreicher Hackerangriff als auch ein großer Bug für sehr viel Chaos sorgen und letztlich dann wieder für Panik sorgen, was zu einem Preissturz führen könnte.
Jetzt sind ja viele in Ethereum investiert. Was ist denn nun die neue Strategie? Ich meine, sitzen wir jetzt hier, trinken Tee und warten ab?
Viele Experten sagen eigentlich genau das, aber ich halte das eher für keine gute Idee. Am 6. September, oh, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Tag, wo dieser Podcast live gehen wird,
Wetter,
findet der letzte Meilenstein des ETH-Merges mit einem Point of No Return statt. Also wenn wir so weit kommen mit dem sogenannten Bellatrix Upgrade, also Bellatrix wird genauso geschrieben wie die böse Hexe bei Harry Potter.
Bellatrix. Lestrange.
Genau. Kann man mal googeln. Also nicht gerade Bellatrix Lestrange, aber Bellatrix und Ethereum. Denn wenn Bellatrix erfolgreich vonstatten geht, dann wird es wahrscheinlich nochmal einen Hype lostreten. Und was man auch noch googeln sollte, der Parameter TTD, Total Terminal Difficulty.
Ich habe jetzt eigentlich an Total Recall oder so gedacht vom Terminator. Was ist TTD für ein Parameter?
TTD, also Theodora oder die Terminal Total Difficulty ist jetzt schon festgelegt, bei welchem Block das passiert. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher Block das ist. Das kann man ganz einfach googeln. Die Information ist wirklich öffentlich. Bei der Terminal Total Difficulty erhöht sich der Schwierigkeitsgrad des ETH-Minings. Und zwar so sehr, dass es dann nicht mehr profitabel wird, ETH zu minen. Und somit die Umstellung auf Proof of Stake forciert wird. Also wenn sich das für die Miner nicht mehr lohnt, dann gehen sie dann auch freiwillig weg. Entweder logisch. Wechseln sie auf Ethereum Classic und minen dann dort weiter mit ihrem Mining-Werkzeug oder Proof of Stake wird dann im Prinzip the final destination. Das ist ja eigentlich das, was wir auch hoffen.
Der Terminator.
Und das sollte ungefähr Mitte September passieren. Einfach mal wirklich nach ETH TTD googeln, weil jetzt kann man nicht so genau sagen, wann das wirklich passiert. Ungefähr Mitte September. Aber je näher wir dem Datum kommen, desto präziser kann das dann berechnet werden, wann das wirklich passiert.
Darüber wird sicher auch die Presse wie immer schön brav informieren.
Man muss wirklich mal schauen, dass allein im deutschsprachigen Raum kürzlich vermehrt vom ETH-Merge berichtet wurde. Der Standard in Österreich, die NZZ in der Schweiz, die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Deutschland schreiben über den ETH-Update.
Das sind alles nicht Zeitungen, die ich lese, aber okay. Das muss man sich aber mal vorstellen. Das hätte doch vor Jahren keine Sau interessiert, ob die zweitgrößte Kryptowährung einen Konsensus-Merge vollzieht.
Wir sind eben mit Krypto im Mainstream angekommen. By the way, auch der Blick am Abend hat über den ETH-Merge berichtet.
Ich lese keinen. Ich lese nicht Blick. Wer liest den Blick?
Weiß ich nicht. Ich habe das, wo ich öfter mit der S-Bahn gefahren bin als jetzt.
Nicht 20 Minuten? Gelesen.
Ja gut, am Morgen halt 20 Minuten.
Und am Blick
am
Abend.
Am Morgen habe ich immer eher E-Mails gelesen und am Abend hatte ich mehr Zeit für Blick am Abend. So war das. Mhm. Okay. Jetzt nochmal zurück zu der Strategie. Falls es jetzt einen Hype geben sollte und die Preissteigerung 100% oder mehr beträgt, also es ist jetzt keine finanzielle Beratung, aber ich persönlich würde wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt des Merges auch erstmal einen Großteil verkaufen. Also vorausgesetzt, es gibt jetzt wirklich nochmal einen großen Hype und die Preissteigerung ist über 100%, weil das Risiko eines Abverkaufs nach dem Merge relativ hoch ist. Und dann würde ich gegen Ende des Jahres wieder kaufen, vorausgesetzt, der Merge war erfolgreich. Aber wieder Disclaimer, keine finanzielle Beratung. Jeder sollte sich im Prinzip selber Gedanken machen, was zu tun ist und eigene Recherche betreiben.
Danke, Seba. Und wenn der Preisanstieg nicht kommt, wenn es keinen Hype gibt bis zum Merge?
Dann wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie man sich am besten verhält. Dann gibt es sicherlich nach einem Erfolg einen großen Hype, der aber nicht wirklich lange andauern wird. Und wenn der Merge mit Problemen verbunden ist, dann geht es sofort bergab. Das muss klar sein.
Wie sieht die Zukunft von Ethereum aus?
Bei einem erfolgreichen und pünktlichen Merge.
Pünktlich wie die Schweizer Bahn.
Und bei schneller Behebung aller Probleme bzw. Bugs, wenn es denn welche gibt, sehe ich langfristig für ETH eine recht erfolgreiche Zukunft. Ansonsten wird es bei lang anhaltenden Problemen nach dem Merge oder bei weiteren Verzögerungen schwierig für Ethereum.
Und dann wird sich eine andere Community freuen, und zwar die Cardano Community.
Guter Punkt. Dann sind die Top-ETH-Killer am Start und würden dann letztendlich von dem Problem bei ETH profitieren. Ja, damit rechne ich auch. Ich würde die nächsten Tage auf alle Fälle alles genau im Auge behalten und der ETH-Software-Community natürlich ganz fest die Daumen drücken.
Auf alle Fälle, liebe Messianer, es bleibt spannend und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Ihr findet uns natürlich auch auf YouTube. Sucht doch einfach nach Maze Podcast. Und wenn ihr schon mal da seid, dann folgt doch auch dem Kanal bitte und gebt den Videos ein Like. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto@maze32.net. Das wäre crypto@maze32.net.